Moin und hallo. Da sind wir wieder an einem Freitag mit der Frage, wie war die Woche? Die Woche war warm. Es ist immer noch sehr warm. Ich habe damit gar nicht so ein großes Problem. Wenn es drückend wird, wenn sich so Gewitter aufbauen, dann kriege ich manchmal ein bisschen Kreislaufprobleme. Und wenn es nachts sehr warm ist, dann schlafe ich nicht so gut. Ich vermute, dass es vielen Menschen so geht. Aber immerhin komme ich tagsüber mit der Hitze einigermaßen klar. Ich weiß, dass manche Menschen darunter schon ziemlich leiden. Gleichzeitig gibt es aber auch welche, die die Hitze total feiern und das super finden und gar keine Probleme damit haben. So ist es halt. Ist ja auch nicht so, dass das Wetter uns zuhören würde, wenn wir uns beschweren und sich dann ändert, sondern wir müssen einfach einen Weg finden, damit umzugehen. In diesem Sinne trinke ich jetzt erstmal was Kaltes. Und was mir auch wirklich hilft, wenn es so warm ist, ist das morgendliche Schwimmen. Das ist dann nicht nur eine schöne sportliche Betätigung am Anfang des Tages und damit ich Energie habe für den Tag, sondern gerade jetzt war das auch immer eine herrliche Abkühlung. Aber leider habe ich heute erfahren, dass das Saline Schwimmbad eine längere Sommerpause macht. Ich wusste gar nicht, dass das Saline Schwimmbad mit Gas beheizt wird, das Hallenbad. Da wollen die jetzt also Gas einsparen, kann ich sehr gut verstehen. Und dann werde ich demnächst, glaube ich, mal sehr mutig das Freibad ausprobieren und mal gucken, wie kalt das Wasser da morgens ist. Das ist dann der ultimative frische Kick. Na gut, wie war die Woche sonst? Ich habe einen Praktikanten hier gerade, der ein Schulpraktikum macht und das macht mir sehr viel Freude. Er ist sehr motiviert und engagiert und Mathe begeistert. Das ist eine ganz tolle Mischung und ich hoffe, dass die Aufgaben, die wir so haben und die Termine und das Reinschnuppern interessant genug sind und abwechslungsreich genug. Was noch? Genau, er ist auch nächste Woche immer noch da. Dann hatte ich, was die Lehre betrifft, eine angenehme Woche, weil zum Beispiel in der Linie in Algebra sich jetzt auszahlt, dass wir dieses Kurzskript haben, dass ich in einigen Teilen der Vorlesung auch wirklich recht zügig unterwegs war, sodass wir diesmal am Ende der Vorlesung für die Verknüpfung von Bilinearformen und Skalarprodukten und so weiter und Homomorphismen wirklich Zeit haben. Da sind jetzt haufenweise Resultate, die sonst immer am Ende so noch reingequetscht werden, die man gar nicht richtig verdauen kann, die man gar nicht richtig einschätzen und feiern kann, wo ich so gut wie keine Beispiele gemacht habe in den vorherigen Durchgängen dieser Vorlesung, wo es auch keine Zeit mehr für Übungsaufgaben gab, einfach weil das kurz vor Ende der Vorlesungszeit war. Und dementsprechend ist das Thema einfach überhaupt nicht so bei den Studis gelandet. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Es kam in der Prüfung dann zu kurz, weil, naja, weil man es nicht üben konnte. Und das ist in diesem Jahr anders. Es ist das erste Mal, dass das Ende der Vorlesung so richtig entspannt ist und ich finde das toll. Da habe ich also wirklich was gelernt. Diese Art der Vorlesungsvorbereitung mit dem Kurzskript, mit eine Einschätzung des Tempos, wo ist es okay, ein bisschen schneller zu sein, damit ich dann am Ende diese Zeit wirklich habe, um die Themen Normalformen und eben Vektorräume mit Formen wirklich ausführlich und mit viel Zeit zu behandeln. Diese Einschätzung, die war für mich lehrreich und ich hoffe, dass mir das in der nächsten Linie in Algebra auch wieder so ähnlich gelingt. Hängt natürlich nicht nur an mir, hängt auch am Rest des Teams und den Studis. Dieses Mal kam das meiner Meinung nach sehr gut zusammen. Wenn Sie das anders sehen, dann haben Sie jetzt über die Evaluation die Möglichkeit, mir das mitzuteilen. Ich muss diese Evaluation nicht machen. Ich mache das immer deshalb und diesmal auch wirklich die offizielle und nicht meine eigenen Fragebögen, weil das für mich eine gute Möglichkeit ist, nochmal einzuschätzen, ob der Eindruck, den ich habe aus der Vorlesung, aus Ihren Reaktionen, damit zusammenpasst, was Sie wirklich denken. Denn manchmal sind Studis in der Vorlesung höflich und freundlich und sagen nicht, was sie stört, weil sie zum Beispiel denken, dass ich sie dann schlechter beurteile. Und dann habe ich nur über irgendeine anonyme Befragung überhaupt die Möglichkeit rauszufinden, was die Studis wirklich denken. Denn was sie wirklich denken, interessiert mich. Ich kann ja nur besser werden in der Lehre und Fehler vermeiden und Dinge noch passender machen, wenn ich weiß, was für sie gut funktioniert und was nicht. Es ist also beides wichtig. Ich freue mich total, wenn Sie mir schreiben und sagen, dass Ihnen Dinge gut gefallen und dass Sie damit gut zurechtkommen oder wenn Sie mir das sagen. Manche von Ihnen machen das und ich freue mich dann natürlich immer sehr. Auf die Art und Weise lerne ich dann also, was gut funktioniert, jedenfalls für einige Studis oder viele. Und genauso brauche ich aber auch die Rückmeldung, was noch nicht so gut funktioniert. Und dann kann ich eben gucken, was davon kann ich verändern, was möchte ich verändern, wo habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, das so zu machen, bei der ich dann vielleicht auch bleibe. Das ist dann meine Aufgabe, hinterher das einzuschätzen. Aber ich kann diese Lernerfahrung nur machen, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Und ich habe selber Fragebögen, die ich manchmal verteile, aber das war vor der Pandemie. Und jetzt gerade finde ich diese offizielle Evaluation, die eben auch virtuell funktioniert, deutlich passender. Ganz viele von Ihnen sind ja gar nicht im Hörsaal. Das heißt, klar können Sie die Vorlesung einschätzen und was Sie über die Videos für einen Eindruck kriegen. Und das ist für mich auch wichtig. Aber wenn ich jetzt Fragebögen in der Vorlesung verteilen würde, dann würde ich Ihre Meinung ja gar nicht bekommen. Ich hoffe also, dass es da einen guten Rücklauf gibt und dass ich dann da was lerne. Genauso in der kleinen Vorlesung. In der kleinen Vorlesung war ich mit meinem Zeitmanagement diesmal nicht ganz so gut. Zwischendurch war es sehr entspannt und das war auch wichtig, weil die Themen für viele wirklich neu und herausfordernd waren. Dafür hatte ich jetzt am Ende das Gefühl, dass es nicht so entspannt ist wie sonst, aber es sind noch 3 Wochen und ich überlege mir, wie ich den Stoff da möglichst gut reinbekomme, damit die wichtigen Sachen auch genug Zeit bekommen. Was noch? Ich hatte sehr liebe Zuschriften, sehr, sehr freundliche, sehr gute Gespräche mit Studis, die sich bedankt haben für extra Angebote, für Sprechstunden, für diesen Podcast unter anderem auch. Herzliche Grüße, falls Sie zuhören, dann wissen Sie bestimmt, dass Sie gemeint sind. Genauso hatte ich ein sehr interessantes Gespräch, gestern ein langes Gespräch mit einer Studentin, wo es gar nicht so sehr um harte Mathematik ging, sondern um so ein bisschen größere Fragen. Was ist eigentlich ein Beweis? Woher kommt mathematisches Denken eigentlich? Wie entwickelt sich das? Wie funktioniert unsere Community? Wie überprüfen wir gegenseitig unsere Ergebnisse? Wann glaubt man, dass mathematisches Wissen etabliert ist? Wo gibt es auch mal Streit? Gab es vielleicht mal irgendwo eine Theorie, die alles umgeworfen hat, die ganz viel in Frage gestellt hat, also ganz viel eher philosophisches oder auch mathematikhistorisches Zeug. Wahnsinnig spannend, sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Es ist toll, wenn Leute Interesse an solchen Fragen haben und wenn das dann zusammentrifft mit einer relativ entspannten Rebecca Waldecker, die in dem Moment auch Zeit hat, sich da ganz in Ruhe mit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, dann ist das super. Das ist wirklich toll. Diese Momente liebe ich an meinem Beruf. Wenn ein Denkimpuls bei mir ankommt, den ich spannend finde und wenn ich dann die Zeit und die Ruhe und eine gute innere Einstellung habe, um mich dann damit zu befassen. Das ist toll. Da freuen sich mein Gehirn und mein Herz gleichermaßen. Da ich letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet habe, wie das Ende der linearen Algebra-Vorlesung laufen soll, möchte ich jetzt inhaltlich gar nichts weiter sagen, sondern das Thema aufgreifen, über das ich diese Woche auch in meinem Blog geschrieben habe. Falls Sie den Blog noch gar nicht kennen, aber neugierig sind, Rebecca Waldecker Blog oder so, oder über meine Seite, oder gucken Sie nach Wortspielfläche, so heißt der. Da habe ich geschrieben über etwas, was ich bei Brené Brown aufgeschnappt habe und was ich super finde. Brené Brown kenne ich. Ich habe irgendwann mal eine Buchempfehlung bekommen, glaube ich, und dann habe ich sie in irgendeinem Podcast gehört und sie schreibt über Themen, die mich ansprechen. Und jetzt habe ich öfter mal Podcast-Episoden von ihr gehört. Ich habe in dem Blogbeitrag auch ihren Podcast verlinkt. Und bei manchen Episoden, da sagt sie am Ende sowas wie "Be awkward, brave and kind" oder "Let's be awkward, brave and kind". Und das landet einfach total bei mir. Und ich möchte jetzt ein bisschen darüber sprechen, warum, und Sie einladen, sich zu fragen, was das für Sie bedeutet, ob die Wörter bei Ihnen irgendwie auch auf Resonanz treffen und wenn ja, warum. Und ich versuche das jetzt natürlich auf Deutsch, aber die Wörter haben, also vor allem awkward und kind, haben auf Englisch einen anderen Klang und andere Nebenbedeutungen. Ich finde keine deutsche Übersetzung, die es komplett trifft. Macht nichts, das macht Sprache ja auch interessant. Fangen wir mit awkward an. Awkward ist eins meiner Lieblingswörter, allein weil das Wort schon ein bisschen so klingt wie das, was es sagt. Oder auch weird, das ist auch so ein Wort, was ich toll finde. Und ich assoziiere damit sowas wie seltsam, merkwürdig, eigenartig, vielleicht auch ungewöhnlich. Und wenn man sagt, dass jemand sich so verhält oder dass jemand so ist oder dass eine Situation sich so anfühlt, dann schwingt da für mich auch ein bisschen Unbeholfenheit oder Unsicherheit mit. Oder die Frage, ob man sich jetzt gerade adäquat verhält, gesellschaftlich angepasst, angemessen, irgendwie sowas. Es gibt ja auch diesen Ausdruck der Social Awkwardness und das Gefühl kenne ich sehr gut. Vielleicht fühle ich mich deshalb auch von Wörtern wie awkward und weird irgendwie angesprochen und die sind für mich auch überhaupt nicht negativ besetzt, sondern neutral bis positiv. Wenn Menschen ein Verhalten an den Tag legen, was ein bisschen, ja, was erstmal einfach ein bisschen ungewöhnlich ist, so nicht so, wie man das vielleicht von vielen anderen Menschen gewohnt ist, dann finde ich das erstmal interessant. Das stößt mir nicht direkt negativ auf, sondern normalerweise macht es mich neugierig. Und unter anderem deshalb, weil ich selbst mit gewissen gesellschaftlichen Konventionen so meine Probleme habe und auch lang gebraucht habe, um mich in gewissen sozialen Situationen überhaupt wohlzufühlen und da irgendwie souverän zu agieren. Unter anderem deshalb stelle ich gerne manche gesellschaftliche Konventionen in Frage, also manche Konventionen, was Umgangsformen angeht und wie man sich wo verhalten soll und was normal ist. Ich meine, was heißt schon normal, außer wenn man gerade in der linearen Algebra ist. Und meine Frage an Sie ist also, welche Assoziationen Sie mit dem Wort awkward oder weird oder so haben oder mit entsprechenden deutschen Wörtern, merkwürdig, seltsam, eigenartig, ungewöhnlich. Was schwingt da für Sie mit? Ist es positiv besetzt, negativ, vielleicht auch unterschiedlich bei den Wörtern? Was ist neutral besetzt? Gibt es da irgendwas, wo Sie sich wiederfinden? Oder vielleicht denken Sie auch spontan an Menschen in Ihrer Umgebung, die Sie mit diesen Wörtern assoziieren? Das kann ja auch sein. Und dann ist immer die Frage, wie das besetzt ist. Ob da direkt eine Beurteilung mitschwingt, nach dem Motto, ja, die Person verhält sich seltsam und ich finde das unangenehm, das verunsichert mich, zum Beispiel, so eine Reaktion könnte es sein. Oder die Person verhält sich merkwürdig und mich macht das neugierig, ich möchte gerne wissen, warum. Kann ja sein, dass die Person psychische Probleme hat oder einfach sehr interessante Umgangsformen im Elternhaus gelernt hat oder manche Schulformen sind ja auch so, dass da ein anderer sozialer Umgang miteinander eingeübt wird als woanders. Und all das merkt man Menschen dann manchmal an in gewissen sozialen Kontexten und ich finde das spannend. Ich beobachte das gerne und beobachte dann auch gerne, was das bei mir auslöst. Das nächste Wort ist brave und das ist sowas wie tapfer, mutig. Bin ich ganz sicher, da das Wort ist noch am einfachsten zu übersetzen, aber manchmal passt tapfer besser und manchmal mutig und das ist für mich nicht ganz dasselbe. Wie das bei Ihnen ist, weiß ich nicht. Überlegen Sie mal, was da bei Ihnen so an Assoziationen kommt und welche Wörter Sie passend finden. Aber es gibt durchaus Situationen, in denen ich spüre, dass ich mutig sein möchte. Manchmal, ach, es gibt so Entscheidungen, dann stehe ich da und denke, okay, das macht mir ein bisschen Angst. Ich bin da ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone unterwegs und jetzt muss ich entscheiden, will ich das? Will ich da mutig sein und aus meiner Komfortzone rausgehen? Was sind die Vorteile? Was wartet auf der anderen Seite? Wohin könnte ich mich entwickeln? Was könnte ich lernen? Was ist spannend an dieser Herausforderung? Und dann ist eben auf der anderen Seite das, was hält mich zurück? Warum finde ich das unangenehm? Warum macht mir das Angst? Vielleicht ist es ein, ich fühle mich dem nicht gewachsen, ich bin nicht sicher, ob ich das kann, ich bin nicht sicher, ob mich das irgendwann überfordert oder was auch immer. Aber da ist dann so ein Spannungsverhältnis und in diesem Spannungsverhältnis muss ich eine Entscheidung treffen. Und dann ist die Frage, was bedeutet eine mutige Entscheidung? Ist die mutige Entscheidung, ja zu sagen, ja, ich gehe raus aus meiner Komfortzone, ich strecke mich da jetzt hin, lerne was Neues und habe wahrscheinlich ganz viel Spaß. Und es ist aufregend und es macht mir Angst, aber es ist trotzdem toll. Oder ist die mutige Entscheidung zu sagen, nein. Ich mache tatsächlich beides und ich empfinde auch in beiden Situationen manchmal so ein Gefühl von, das war jetzt mutig. Ich habe schon manchmal in meinem Leben sehr mutig ja gesagt zu etwas, was mir Angst gemacht hat. Und es war dann aber im Nachhinein eine super Entscheidung und ich habe unglaublich viel gelernt und mitgenommen und habe tolle Erfahrungen gemacht und es hat mich sehr bereichert. Aber ich habe auch schon mehrmals zu sehr spannenden Angeboten Nein gesagt. Mit einem ganz klaren Bauchgefühl, mit einer ganz klaren Intuition, nein, das möchte ich nicht. Das ist ein cooles Angebot und ja, ich verstehe, warum das spannend ist und ich könnte da viel lernen, aber nein, klares Nein. Und dann war dieses Nein vielleicht mutig, weil vielleicht ganz viele andere Leute gesagt haben, was, bist du wahnsinnig, du musst das doch unbedingt machen. Aber hey, wenn meine Intuition an der Stelle ganz klar sagt, nein, dann ist es so. Was bedeutet Mut für Sie? Was ist für Sie eine mutige Entscheidung oder eine tapfere Entscheidung oder ein tapferer Umgang mit einer Situation? Was bedeutet es für Sie, mutig zu sein? mutig zu ihren Entscheidungen zu stehen oder sich in Situationen mutig zu verhalten, für sich selbst oder auch für andere. Was heißt das für sie? Naja, und dann kommt ja noch kind, und kind ist so ein wunderbares Wort. Ich mag das so gern. Und wieder fällt es mir schwer, das auf Deutsch so zu greifen. Denn es ist nicht wirklich das Gleiche wie freundlich. Auch wenn freundlich ein Wort ist, das sehr schön klingt und was die gleiche Weichheit hat. Aber zu jemandem oder zu sich selbst freundlich zu sein, trifft es für mich irgendwie nicht ganz. Aus Gründen, die ich nicht gut erklären kann, schwingt bei Kindness für mich sowas Sanftes mit und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und Geduld. Also tatsächlich noch ein bisschen mehr als Freundlichkeit. Es hat quasi noch mehr Schichten. Und es gehört zu den Dingen, die ich im Umgang mit mir selber wirklich üben musste. Und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin, weil ich solche Gespräche schon oft hatte mit KollegInnen oder auch mit Studis oder so. Zu uns selbst so freundlich und ruhig und geduldig zu sein, wenn wir irgendwas nicht geschafft haben oder nicht so gut, wie wir dachten, oder wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir zweifeln oder wenn wir kritisiert werden oder was auch immer, dann freundlich zu bleiben und offen, das ist für manche Menschen wirklich schwierig. Unter anderem für mich. Ich übe das jetzt schon ganz lange und ich bilde mir ein, dass es besser wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass... ich kann das gar nicht so gut erklären. Es gibt Menschen, denen ich anmerke, dass sie diesen Umgang mit sich selbst auch üben. Und dann versuche ich davon zu lernen. Und deswegen hoffe ich, dass wenn ich übe, mit mir selbst freundlich umzugehen, auch dann, wenn Dinge nicht gut laufen, dass das dann hoffentlich auch ein bisschen ausstrahlt auf Menschen in meiner Umgebung. Und dass die dann zum Beispiel, wenn sie selbst damit Probleme haben, durch die Beispiele in ihrer Umgebung ermutigt werden, das zu üben. So nach dem Motto, hey, da sind Menschen, die damit auch kämpfen, aber die einen Weg gefunden haben, das zu üben, und jetzt ist es besser. Und das kann dann ja Inspiration sein für einen selbst. Die Kombination ist einfach toll. Awkward, brave and kind. Ich finde das so großartig, diese Ermutigung, dass wir zu unseren Seltsamheiten und unserer Merkwürdigkeit stehen, dass wir das nicht verstecken, sondern dass wir überall da, wo wir denken, dass es in Ordnung ist und wo wir uns damit eigentlich gut fühlen, das ruhig so stehen lassen im Raum und uns damit anderen Menschen zumuten. Genauso wie wir deren Awkwardness akzeptieren. Dann, dass wir mutig sind in unseren Entscheidungen, dass wir unserer Intuition vertrauen und dass wir aber auch freundlich zu uns selbst und anderen sind, geduldig, dass wir Dinge für einen Moment stehen lassen und nicht immer alles sofort beurteilen. Wir sind ja so schnell dabei, Dinge sofort in Kategorien zu stecken und zu beurteilen und zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut, das muss man anders machen. Das ist gar nicht immer nötig. Manchmal tut es richtig gut, innerlich so einen Schritt zurückzugehen, eine kurze Pause zu machen und erstmal nur wahrzunehmen, was da eigentlich ist. Ja, da hat mich jetzt eine Person unfreundlich angesprochen oder für mich klang der Ton unfreundlich. Klar kann ich jetzt zurückblaffen, ich kann aber auch eine halbe Sekunde warten und es ignorieren oder eine freundliche Antwort geben oder nachfragen, wie war das denn jetzt gemeint? Oder das klang sehr unfreundlich, war das so gemeint? Was auch immer, aber auf jeden Fall gibt mir diese Mini-Pause die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wie ich reagieren möchte, und dann ist dieser Reflex ein bisschen ausgehebelt, dass man sofort mit irgendwas so zurückgeht in die andere Richtung. Klar, manchmal sind die Reflexe überlebensnotwendig, aber es gibt auch Situationen, wo die einfach gar nicht nötig sind. Und die Pause, ich fühle das so, wenn ich das übe, dass die Pause mir ein bisschen Freiheit verschafft. In dieser kleinen Pause habe ich plötzlich die Freiheit zu entscheiden, was ich tun möchte. Und auch hier ist leider wieder die englische Sprache ein bisschen der deutschen überlegen. An manchen Stellen ist es umgekehrt. Aber hier würde ich jetzt sagen, der Unterschied zwischen react und respond, was wir beides, glaube ich, mit reagieren übersetzen würden, ich bin mir nicht ganz sicher, der spielt für mich hier eine Rolle. Zu reagieren im Sinne von react heißt, dass man quasi sofort was macht, also antwortet oder sich verhält oder so. Respond ist für mich, das klingt so, als hätte man so einen Moment Zeit und man kann auch entscheiden, nichts zu tun. Und in dem Wort reagieren ist das zwar wahrscheinlich, wenn man es ernst nimmt, angelegt, aber die Assoziation, die wir haben, ist, glaube ich, nicht so. Sondern bei reagieren, Aktion, Reaktion, so wie in der Physik, da denkt man irgendwie, dass auch wirklich sofort was passiert, gleichzeitig oder ganz, ganz kurz danach. Und dann ist da keine Luft für diese Pause, in der man noch die Wahl hat. Möchte ich überhaupt eine Reaktion zeigen? Und wenn ja, welche? Möchte ich mir vielleicht sogar noch diese Zehntelsekunde mehr gönnen, um mal kurz zu gucken, was ist denn da gerade bei mir passiert? Denn manchmal hat das, was wir da hören oder zu hören glauben oder was wir wahrnehmen in einer Situation, manchmal hat das so gut wie nichts mit den anderen zu tun und fast nur mit uns. Aber manchmal ist es auch genau umgekehrt. Und wir nehmen da irgendwas wahr und die andere Person hat nicht mal im Traum daran gedacht, sondern hat völlig andere Probleme und wir spielen da gar keine Rolle. Und ohne diese Mini-Pause zwischen dem, was da passiert und unserer Reaktion darauf, ohne diese Mini-Pause können wir uns solche Fragen nicht stellen. Aber manchmal sind die wichtig. Und seit ich das übe, diese winzigen Pausen zu machen, bilde ich mir ein, dass ich erstens weniger oft direkt reagiere. Manchmal lasse ich Sachen einfach so stehen. Und ich bilde mir auch ein, dass ich dann, wenn eine Reaktion kommt, irgendwie ruhiger bin. Diese Mini-Zeit, um das wirken zu lassen und dann eine Entscheidung zu treffen, was man tun möchte, die spüre ich tatsächlich. Das ist ganz klein, der Effekt ist aber größer, als man denkt. Jedenfalls geht es mir so, seit ich das ein bisschen übe. Und das hat für mich was mit Kindness zu tun, mit Freundlichkeit gegenüber mir selbst und anderen. Deswegen erwähne ich das nochmal, weil ich gespürt habe, dass in diesem Dreiklang, awkward, brave und kind, diese Pausen irgendwie sofort in meinem Kopf waren. Und das, was ich da gerade einübe im Umgang mit anderen Menschen. Es gibt so viel zu tun, oder? Als ich heute Morgen nicht schwimmen gehen konnte, habe ich stattdessen ein bisschen Morgen-Yoga gemacht. Und ja, ich mag Yoga eigentlich zu jeder Tageszeit, aber mein Biorhythmus ist so, dass Abend-Yoga besser funktioniert als Morgen-Yoga. Jedenfalls, wenn ich so in meinem normalen Arbeitskontext bin. Trotzdem habe ich gemerkt, wie das Morgen-Yoga dafür gesorgt hat, dass ich erstmal kurz so bei mir selber angekommen bin und dass deshalb der ganze Tag sich jetzt ein bisschen ruhiger anfühlt. Es ist halt nicht gleich so hier zack, zack, zack und 20 E-Mails beantworten. Nö, sondern erstmal bin ich jetzt so bei mir, habe mir Zeit gelassen, sitze jetzt hier, mache ganz gemütlich diese Podcast-Folge. Und das war einfach nur ein bisschen Zeit für mich selbst. Beim Schwimmen hätte ich die auch gehabt. Schwimmen hat für mich auch wirklich was Meditatives. Aber weiß nicht, irgendwie passiert beim Yoga vielleicht doch noch was anderes. Und ich glaube wirklich, dass diese kleinen Rituale und diese kleinen Übungen auf Dauer etwas machen. Zumindest würde ich das für mich in Anspruch nehmen, dass es mich ein bisschen gelassener macht, ein bisschen ruhiger, ein bisschen belastbarer. Das heißt nämlich auch, dass wenn eine Krisensituation kommt, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn Menschen in meiner Umgebung Probleme haben und es denen nicht gut geht oder was auch immer, dass ich dann ein bisschen mehr bei mir bin und dann mit der Situation besser klarkommen kann. Selbst oder wenn es um andere geht, dann kann ich denen vielleicht auch besser helfen. Wenn wir also alle ab und zu über solche Fragen nachdenken und da so ein Tick Bewusstsein entwickeln, dann ist das am Ende nicht nur für uns selbst gut, sondern auch für die Menschen in unserer Umgebung. Damit möchte ich für diese Woche schließen. Come as you are.